Deutschlandfunk, kontrovers.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. Die Debatte, sie schwelt eigentlich schon seit Jahren, aber erst in den letzten Monaten hat sie dann doch eine enorme Wucht entwickelt. Welche Landwirtschaftspolitik wollen wir in Zukunft haben? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander, auch bei den Landwirten selbst. Erst am Freitag haben wieder tausende Bauern mit ihren Traktoren gegen eine Bevormundung der Politik, gegen zu strenge Umwelt- und Düngeauflagen demonstriert. Landschaft verbindet, so heißt die neue Graswurzelbewegung, die seit Monaten bundesweit mobil macht. Landwirte sehen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt als Tierquäler und Umweltverschmutzer gebrandmarkt. Am Samstag gab es in Berlin dann wieder eine Großdemonstration. Wir haben es satt. Unter diesem Motto sind ebenfalls Landwirte, aber auch Bürger auf die Straße gegangen. Für mehr Umwelt-, Tier- und Klimaschutz, für eine Agrarwende, die eben nicht nur die Fläche subventioniert. Und dann sind da noch die Verbraucher, die sich auch um Bienen, Natur und Landschaft sorgen, die aber gerne zum billigen Steak greifen und die für einen Liter Milch nur 60 Cent bezahlen wollen. Dazu dann noch eine Politik, die scheinbar zwischen allen Stühlen sitzt und noch schwankt zwischen Weitermachen wie bisher und vorsichtigen Reformschritten. Welche Ansätze sind richtig, welche falsch? Was muss sich in der Landwirtschaftspolitik auch auf europäischer Ebene ändern? Welche Rolle spielen die Verbraucher dabei und ist die Forderung nach einer Agrarwende überhaupt realistisch? Wütende Bauern, kritische Verbraucher, brauchen wir eine andere Agrarpolitik. So ist die heutige Kontroverssendung überschrieben und ich will Ihnen meine Gäste vorstellen. Friedrich Ostendorf von den Grünen, er ist Mitglied im Agrarausschuss des Bundestages und selbst Biobauer, zugeschaltet heute aus Dortmund. Herr Ostendorf, ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Dann Max Straubinger von der CSU, auch er ist Mitglied im Agrarausschuss des Bundestages, auch mit landwirtschaftlichem Hintergrund. Er hat eine Lehre dort gemacht und Herr Straubinger ist zugeschaltet aus dem bayerischen Deggendorf. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen und ein herzliches Grüß Gott.
Und dann ist noch Matthias Wolfschmidt mit in der Runde. Er ist Kampagnenmanager der Verbraucherorganisation Foodwatch. Er ist ausgebildeter Tierarzt. Und zugeschaltet aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Herr Wolfschmidt, Ihnen auch einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen in der Runde.
Ja, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Das kostenfreie Telefon hat die Nummer 00800 44 64 44 64. Noch einmal die Nummer für das kostenfreie Telefon 00800 44 64 44 64, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. kontrovers@deutschlandfunk.de, die E-Mail-Adresse. Ja, und uns haben schon einige Höreranrufe heute Morgen auf unserem Anrufbeantworter zum heutigen Thema erreicht. Und da wollen wir ganz kurz mal reinhören.
Thomas Fiedler aus Putlitz. Natürlich brauchen wir eine andere Agrarpolitik. Wenn alle Insekten aussterben und irgendwann keine Pflanzen mehr bestäubt werden, dann sind wir wirklich hin.
Guten Tag, Brigitte Giese aus Münster. Ich meine, wenn wir weniger Nutztiere hätten, das ist weniger Fleischproduktion, weniger Gülle, weniger Nitratprobleme. Europaweit müsste das Fleisch teurer werden und es müsste viel mehr propagiert werden, dass weniger Fleischessen auch für die Menschen besser ist.
Mein Name ist Achim Ochs, ich komme von der Mosel aus Traben-Trarbach und ich bin der Ansicht, wir brauchen dringend eine andere Förderpolitik. Nicht das Fördern von Flächen, sondern das Fördern von Aktionen, von Art des Anbaus. Ökologischer Anbau, kleinbäuerliche, kleinere Strukturen, mittelständische Betriebe fördern, keine Spekulation mit Agrarflächen.
Bankwitz ist mein Name. Ich wohne in Kirchtimke in Niedersachsen. Ich möchte bitte darauf hinweisen, dass immer wieder, wenn für höhere Preise geworben wurde für Bauern und Landwirte, leider Gottes von den höheren Preisen 80-90% vom Handel geschluckt wurden und beim Bauern wirklich nicht viel ankam.
Ja, Roland, Lina, Potsdam, zurzeit Hamburg-Altona. Es ist vor allem der Preisdruck der Discounter auf die niedrigen Lebensmittelpreise. Also es liegt doch an der Billigmentalität von uns Verbrauchern.
Guten Morgen, Jenot Wulsten. Ich kann die Bauernproteste verstehen. Ich finde es unerträglich, welches Bashing da betrieben wird. Ich halte es für richtig, dass ökologische sowie konventionelle Landwirtschaft nebeneinander bestehen. Gäbe es nur ökologische Landwirtschaft, hätten wir einen viel größeren Flächenverbrauch weltweit.
Die Meinung unserer Hörer und viele Punkte sind da schon angesprochen. Die werden wir versuchen, weitgehend in der Sendung aufzugreifen. Aber ich will mal die letzte Meinung aufgreifen. Da geht es ja auch um die Bauernproteste. Herr Straubinger, vielleicht an Sie die erste Frage. Wir hatten eben am Freitag jetzt die wütenden Bauern, die sagen, wir haben zu strenge Auflagen. Wir hatten am Samstag dann sozusagen die Gegendemonstration, die gesagt hat, wir müssen eine Agrarwende schaffen. Wie tief geht der Riss durch die Bauern, durch die Gesellschaft im Streit um die Agrarpolitik, Ihrer Meinung nach?
Ja, es gibt unterschiedlichste und weitgespannte Ansichten in der Agrarpolitik. Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit die Zielstellungen, nämlich die Ernährung der Menschen in unserem Land, in Europa, erreicht haben, wie ich meine Lehre begonnen habe als Landwirt. Da war die Zielstellung die Effizienzsteigerung. Diese Effizienzsteigerung, die haben wir erreicht und damit auch mit der Technisierung in der Landwirtschaft auch einen Strukturwandel eingeleitet. Ich glaube, diese Ziele haben wir alle mit erreicht. Jetzt gilt es, neue Zielstellungen zu geben auf Qualität. Ich bin der Meinung, es wird Qualität produziert und zwar von beiden Teilen der Landwirtschaft, von der konventionellen genauso wie von der Bio. Und dann geht es über die Vermarktungen. Und da sind wir im Wettbewerb. Landwirtschaft und die Produkte, die hergestellt werden, stehen im Wettbewerb, auch im internationalen Wettbewerb, nicht nur gegenüber den europäischen Bäuerinnen und Bauernkollegen, sondern auch indem, dass wir Agrareinfuhren aus Übersee und aus anderen Erdteilen der Welt letztendlich in Europa genehmigen, um damit auch Entwicklungshilfe zu leisten.
Da gehen wir sicherlich auch nochmal drauf ein, auf den Punkt. Herr Ostendorf von den Grünen, die Bauern sind ja selber extrem uneins. Die einen sprechen von politischer Gängelung, von gesellschaftlicher Ächtung, Bauernbashing, das ist ein Wort, das man sehr oft hört. Die anderen sagen so, wie bisher kann es nicht weitergehen. Aber man hat trotzdem den Eindruck, es gibt so eine gewisse Sprachlosigkeit auch untereinander. Würden Sie diesem Eindruck zustimmen?
Nein, überhaupt nicht. Ich will aber erstmal sagen, was ist eigentlich passiert? Vor 52 Jahren, als ich in der Landwirtschaft begonnen habe zu arbeiten, waren wir 1,25 Millionen Betriebe in Westdeutschland. Heute haben wir noch 270.000 Betriebe. Also 20% haben es nur nach 50 Jahren sind noch übrig geblieben. Ich teile diese Ansicht des Gegeneinanders überhaupt nicht, weil es wird hier deutlich bei beiden Bewegungen, die eine Bewegung Landschaft Verbindung ist sehr jung, sehr neu, dass man mit der herrschenden Agrarpolitik überhaupt nicht einverstanden ist. Natürlich kommt man von unterschiedlichen Herangehensweisen, ein Umweltschützer, ein Naturschützer, eine Naturschützerin, eine Tierschützerin, ein Biobauer, eine Biobäuerin, eine konventionelle Bäuerin, jeder hat einen Hintergrund, von dem sie sagt, ich will das so, wie es läuft, beenden. Wir müssen weg davon. Wir müssen die Betriebe in den Blick nehmen, zu sagen, was wollen wir für eine Landwirtschaft in dieser Zeit? Was ist hier eigentlich gewünscht? Die beiden Bewegungen haben sich sehr viel Mühe gegeben und das will ich hier ausdrücklich betonen, weil mich das auch ein Stück weit aufregt, diese Spalterei. Es gibt keine Spaltung. Beide Bewegungen haben alles versucht, deutlich zu machen, dass es ihnen auch um gemeinsame Ziele geht. Natürlich hat man noch vieles zu besprechen. Wenn man solch eine junge Bewegung hat, gibt es natürlich noch viel miteinander zu bereden. Die Demonstration am Samstag hat ihr Zehnjähriges gefeiert. Diese Menschen sind schon seit 10 Jahren auf der Straße, Landschaftsverbindung erst neu. Aber am Freitag hat einer der beiden Organisatoren der Samstag-Demo auf der Landschaftsverbindung-Demo geredet. Ich durfte dort auch reden, gebe ich ja auch gerne, hat mich auch gefreut, gebe ich auch gerne kund. Und am Samstag hat von Landschaftsverbindung jemand auf der Demonstration, wir haben es satt geredet. Wenn das nicht der Versuch ist, sich besser kennenzulernen, zueinander zu finden, dann weiß ich nicht, was es sonst sein soll. Mhm. Ich teile deswegen diese Ansicht überhaupt nicht.
Mhm. Trotzdem wurde in der Vergangenheit ein Gegensatz hergestellt zwischen konventionell.
Von wem? Von euch, ja, aber nicht von uns.
Nein.
Es gibt keinen Gegensatz, nee. Es geht immer um die Zukunft. Es wird immer das Bestreben, miteinander über Zukunft zu reden, während ihr immer in der Vergangenheit stehen geblieben seid.
Lieber Kollege, Sie haben es ja selbst in Ihrem Wortbeitrag wieder getätigt, indem dass Sie unterstellen, dass bei der konventionellen Landwirtschaft der Tierschutz nicht gewährleistet wäre, auch der Pflanzenschutz und Sonstiges.
Oder habe der ich nicht Umgang gesagt. Mit der ich Natur, habe gesagt, dass man versucht, miteinander zu
die
sprechen.
Die Redewendung war so gewählt, dass sozusagen die konventionelle Landwirtschaft dies nicht berücksichtigen würde. Und das ist immer mit diesen Unterstellungen.
Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, man sucht den Weg zueinander.
Ich würde jetzt gerne noch Herrn Wolf Schmidt mit in die Runde holen. Er ist Kampagnenmanager bei der Verbraucherorganisation Foodwatch. Herr Wolf Schmidt, wie ist Ihr Eindruck? Hat sich das Bild der Landwirte jetzt auch bei den Verbrauchern richtig gewandelt? Hat sich da vielleicht auch ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht, dass eben das Bild, was ja auch die Grüne Woche, die Landwirtschaftsmesse, die derzeit in Berlin stattfindet, dass sie da doch ja oft ein falsches Bild vermittelt hat, dass eben dieses Klischee von der Landwirtschaft mit den Tieren, die da am Stroh liegen und so, dass das eigentlich überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat.
Na, das ist, glaube ich, ein langer Weg, bis wir dahin kommen, dass wirklich alle Leute in diesem Land ein realistisches Bild davon haben, wie Landwirtschaft funktioniert, wie das zu diesem von Ihnen ja auch skizzierten unrealistischen Bild gekommen ist, wäre interessant vielleicht für einen Kulturwissenschaftler oder eine Kulturwissenschaftlerin zu analysieren. Solche Inszenierungen wie bei der Grünen Woche, diese berühmte Tierhalle, die tragen sicherlich ein bisschen dazu bei, aber es fängt da sozusagen schon in den Kleinkinderbilderbüchern an, dass eine Idylle der Landwirtschaft ausgemalt wird, die ist nie gegeben hat vermutlich und natürlich auch heute nicht gibt. Ich muss sagen, ich bin froh, dass es eine Technisierung der Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat. Die Vorstellung, zurück in die 1950er oder 60er Jahre zu gehen, halte ich für vollkommen abstrus. Ich glaube, da kann man auch schnell Einigkeit hier in der Runde erzielen. Doch gleichzeitig kann man natürlich nicht so tun, als wären alle technologischen Schritte und alle Fortschritte ohne Nebenwirkungen und ohne teilweise fatale Nebenwirkungen vonstatten gegangen. Herr Straubinger hat ja darauf hingewiesen, dass wir mehr als genug zu essen in der Europäischen Union haben. Und das ist auch eine große Leistung der Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten gewesen, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Grunde seit den 1970er oder 1980er Jahren ja im Grunde erbracht war. Und seitdem plagen uns Milchseen oder haben uns Milchseen und Fleischberge geplagt. Einige werden noch erinnern, einige Hörerinnen und Hörer, den Streit um die sogenannte Milchquote, wo es ja auch um den Versuch, den letztlich erfolglosen Versuch gegangen war, Überproduktion zu regulieren in der Europäischen Union. Und heute sind wir in der Situation, in der die Europäische Union der größte Agrarexporteur der Welt ist und in dem zum Beispiel das kleine Deutschland, vergleichsweise kleine Deutschland, der drittgrößte Schweinefleischproduzent der Welt ist nach China und den USA. Wir haben also es mit einer Situation zu tun, die weit von jedweder Agraridylle entfernt ist und bei der die Menschen, da die allermeisten ja nicht in der Landwirtschaft tätig sind, natürlich nicht mitkommen. Wie sollen sie denn auch? Mhm. Die leben in völlig anderen Lebenszusammenhängen und mit allem Respekt gegenüber den Bäuerinnen und Bauern, das fällt mir auf, wenn ich mit denen rede, die Bäuerinnen und Bauern haben natürlich auch nur ein begrenztes Verständnis davon, wie andere Leute vielleicht in den Städten leben und wie unterschiedlich die Lebenswege sind.
An dieser Stelle würde ich gerne die erste Hörerin mit in die Sendung holen, und zwar Frau Wosnitzer. Sie ruft an aus Löwenstedt, das ist in Nordfriesland. Frau Wosnitzer, einen schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen aus Nordfriesland.
Hallo, Ihr Beitrag bitte.
Ja, also ich finde es richtig gut, dass jetzt mal die Wir haben es satt und die Landschaftsverbindung-Demonstrationen quasi ein wenig aufeinander zugegangen sind, weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist eigentlich, wenn sich Bauern und Verbraucher auseinander dividieren lassen. Und hier werden so Feindbilder aufgebaut und die nützen eigentlich weder den Bauern noch den Verbrauchern, weil wir haben eine Agrarpolitik, die hat dazu geführt, dass wir immer weniger Milchviehbetriebe haben oder überhaupt Betriebe, aber bei den Milchviehbetrieben bin ich ja selber betroffen. Wir haben in den letzten 10 Jahren von 100.000 40.000 Betriebe verloren, obwohl wir Subventionen bekommen. Und auf der anderen Seite wird zu Recht beklagt, wir haben einen Insektenschwund, wir verlieren Arten, wir verlieren Biodiversität. Und da hat natürlich diese Agrarpolitik auch nicht genutzt. Und Ich finde es also ganz schlimm, dass die Politik, also die Bundesregierung, sich da so aus der Verantwortung stiehlt, indem sie sagt, die Verbraucher, die brauchen jetzt einfach nur mal ein bisschen mehr Geld auszugeben im Laden, dann können sie das alles selber regeln. Das können sie nämlich nicht. Das konnten wir bei der Energiewende auch schon nicht. Wir hätten alle Ökostrom kaufen können, haben wir nicht getan. Die Politik ist hier in der Pflicht und schiebt es auf Bauern durch erhöhte Auflagen ab, ohne dass wir uns das leisten können, die auch zu erfüllen, und auf die Verbraucher, indem sie einfach sagt, kauf doch Teures. Das kann so nicht weitergehen.
Aber sehen Sie die Verbraucher nicht auch ein Stück weit in der Pflicht, weil zum Beispiel im Supermarkt gibt es ja die Auswahl. Ich kann die teure Biomilch kaufen, ich kann aber eben auch zu Discountermilch greifen.
Ja, das kann ich natürlich tun, wobei die Discountermilch, daran kann ich nicht sehen, was tatsächlich bei uns beim Bauern ankommt. Ich sehe nicht, wer die Marge dazwischen eigentlich hat. Das ist nicht transparent. Also da kann der Verbraucher das nicht entscheiden. Und ich bin genauso Verbraucher als Bäuerin wie alle anderen auch. Ich kaufe auch meine Betriebsmittel günstig ein. Das ist ganz klar. Wir verhalten uns so. Das weiß die Politik. Wir werden es nicht allein über bewusstes Verbraucherverhalten ändern können, obwohl das natürlich auch wichtig ist, um Signale zu setzen. Aber wer es allein auf die Verbraucher schiebt, der hätte jetzt auch keine Energiewende. Mhm. Das wissen wir. Und das weiß die Politik. Und sie stiehlt sich aus der Verantwortung. Sie könnte die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Überförderung. Und da, sie könnte nicht, also die Politik sagt einerseits, wir wollen den liberalisierten Weltmarkt, nicht? Wir wollen raus mit unseren Produkten, billig, sollen konkurrieren mit Ländern, die kaum Standards haben. Und auf der anderen Seite sollen wir hier und wollen wir ja auch erhöhte Umweltauflagen, Tierschutzauflagen, Klimaauflagen erfüllen. Dass das nicht zusammenpasst, haben viele Menschen mittlerweile gemerkt. Und ich glaube, dafür gehen viele Menschen immer zur Wir haben es satt Demonstration auf die Straße. Und ich bin auch als konventionelle Bäuerin da gerne dabei. Und ich hoffe, dass wir jetzt gemeinsam weiterkommen.
Sagt Frau Wosnitzer aus Löwenstedt. Danke dafür. Ich würde es gerne noch mal weiterreichen an Max Straubinger von der CSU. Frau Wosnitzer hat ja gesagt, die Politik muss jetzt handeln, muss aktiv werden. Sehen Sie das auch so? Oder ist eben auch nicht letztlich die Verantwortung verteilt, zum Beispiel auch beim Konsumenten?
Die Politik hat ja Rahmenbedingungen gesetzt und setzt weitere Rahmenbedingungen. Frau Wosnitzer hat sich ja beklagt über die Auflagen und über die strengere Regulierung, die sie erwartet, beziehungsweise damit auch möglicherweise in ihrem betrieblichen Geschehen stark beeinflusst ist. Das gilt für die Düngeverordnung, das gilt für den Pflanzenschutzmitteleinsatz und. Vor allen Dingen auch die hohen und vielen Dokumentationspflichten, die die Bäuerinnen und Bauern sehr belasten. Also wir setzen die Rahmenbedingungen auch mit der Förderpolitik. Über die Gemeinschaft Agrarstruktur und Küstenschutz werden erhebliche Fördermittel ausgegeben. Die Bundesländer setzen ebenfalls zusätzliche Fördermittel ein, um vor allen Dingen hier Einträgnisse in Gewässer zu verhindern mit Wasserrandstreifen und dergleichen mehr. Also wir setzen Rahmenbedingungen. Hier gilt es dann, Verständnis zu erwirken, auch bei den Bäuerinnen und Bauern. Das Zweite ist allerdings dann die Preisfrage. Wir sind in einer Marktwirtschaft und die Urproduktion, das gilt für den Milchviehbetrieb, die Milch wird ja weiter verarbeitet dann in einer Molkerei und dort werden verschiedenste Produkte dann daraus gemacht, nicht nur Milch sozusagen, sondern auch Käse und Joghurt und dergleichen mehr. Und da sind letztendlich die Bauern auch mit beteiligt, wenn sie in Genossenschaften mitarbeiten. Wenn sie an einen anderen Marktteilnehmer abführen, dann ist dann möglicherweise der Gewinn letztendlich nur bei dem Unternehmen mitzusehen. Aber das kommt auch darauf an, wo hat sich das Unternehmen selbst irgendwo eine Marktnische erarbeitet. Wenn ich bei uns anschaue, wie die Bergbauernmilch, das ist eine besondere Marktnische und das gilt vielleicht für andere Bereiche genauso. Da gilt es dann, den entsprechenden Erfolg auch bei den Bäuerinnen und Bauern hier auch mitzugeben. Aber da müssen die Bauern selbst einwirken.
Herr Straubinger, da will ich mal kurz ein paar E-Mails vorlesen. Suse Röhrs schreibt uns: In einem Punkt haben die Landwirte recht, ihre Erzeugnisse werden zu billig verkauft. Die Biobauern zeigen aber, dass es auch teurer geht und können mit mehr Arbeit auch davon leben. Werber Schwarz hat geschrieben, was wir benötigen, ist eine leistungsfähige Landwirtschaft, die einen Kompromiss findet zwischen Qualität und Quantität, also auch zwischen Umweltschutz und Ertrag. Wolfgang Daubsch meint, nationale bzw. europäische Subventionen für die Bauern sollte es nur bei Erreichen von überprüfbaren qualitativen Zielen geben und diese sollten jährlich verschärft werden in Richtung der Standards von Demeter. Und noch Christoph Schulte-Steinberg will ich vorlesen. Er schreibt, im Herbst 2019 habe ich die Milchviehwirtschaft eingestellt. Ich habe mein Milchvieh nicht aufgrund irgendwelcher Auflagen eingestellt, sondern aufgrund niedriger Preise für die Milch. Die Politik muss den Milchbauern die Möglichkeit geben, sich stärker gegenüber den Molkereien zu positionieren, wie zum Beispiel im Biogasbereich. Herr Straubinger, wir haben vorhin auch über Markt gesprochen, Marktpreise. Also auch die letzte E-Mail zeigt ja schon, dass der Markt letztlich nicht funktioniert, dass die Bauern von dem größten Teil oder in vielen Betrieben, das zeigt ja auch das Höfesterben, letztlich nicht leben können, als dass eben der Markt auch nicht funktioniert.
Das ist richtig, dass wir viele Anbieter haben als Landwirte und dann wenige Abnehmer, wenn ich die Lebensmitteldiscounter betrachte und daraus eine Drucksituation entsteht. Aber letztendlich ist es immer so, wenn ich Urproduktion habe und diese Produktion dann weiterverarbeitet wird und in eine weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie abgebe, dann ist immer eine einseitige Preissituation und Preisdrucksituation mitgegeben. Hier haben wir ja versucht, also mit entsprechenden gesetzlichen Maßnahmen entgegenzuwirken. Auf der anderen Seite haben wir aber die Marktkräfte. Und die Marktkräfte, die gibt es eben in Europa. Hier ist es sehr, sehr schwierig, also in diese Märkte auch mit einzugreifen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass der Strukturwandel nur deshalb bedingt ist, weil es eine solche Preissituation gibt, sondern weil es auch im außerlandwirtschaftlichen Bereich gute Einkommensmöglichkeiten gibt und es dann damit Spezialisten in der Landwirtschaft gibt, die dann die entsprechenden frei werdenden Flächen aufnehmen. Also es wird ja jeder Quadratmeter weiter bewirtschaftet. Es ist nicht so, dass deshalb also die Menschen verarmen würden, sondern der Strukturwandel gibt Gelegenheit, auch in außerlandwirtschaftlichen Berufen dann wieder gute Einkommensmöglichkeiten zu geben. Das ist auch Auftrag der Politik.
Herr Münchenberger, geben Sie mir Gelegenheit, auch meine Sicht der Dinge darzustellen. Würde ich darum bitten.
Ja, Herr Ostendorf, bitte.
Ich sehe es natürlich völlig anders als Herr Straubinger. Herr Straubinger weckt ja hier wieder den Eindruck, dass alles gut ist, das ist die Politik, die wir seit 2005, vor allen Dingen seitdem CDU, CSU durchgehend die Verantwortung für Landwirtschaft trägt, hören, dass wir eigentlich alles im Lot ist. Die Milchbäuerin aus Nordfriesland, Frau Wosnitzer, hat aufgezeigt, wie die Entwicklung gewesen ist. Die Mails, die Sie vorgelesen haben, zeigen es ja genauso. Der Milchbauer, der aufgehört hat, 40.000 Milchviehbetriebe haben wir verloren in den letzten 10 Jahren von 100.000 auf 60.000. Das ist die bittere Realität. Die haben ja nicht aufgehört, weil sie nicht mehr wussten, wo sie mit dem Verdienst, mit dem vielen Geld hin sollten. Nein, die haben aufgehört, weil das Geld eben nicht gereicht hat. Wir haben eine Gesellschaft, die bereit ist, für diese Landwirtschaft 12,7 Milliarden zu investieren. Wir haben einen Rückfluss aus Brüssel vom Steuergeld von 6,2 Milliarden in die Landwirtschaft, wovon 80% über die Fläche verteilt werden. Das heißt, es ist eben ein Unterschied, ob ich 30 Hektar mit 300 Euro Brüsseler Geld unterstützt bekomme oder 50 Hektar, das kann jeder nachrechnen, mit 300 Euro oder 1500 Hektar oder 3000 Hektar mit 300 Euro bekomme. Da zeigt sich einfach, dass wir eine völlig irrsinnige Unterstützungspolitik machen. Die Bedürftigkeit bei uns für Betriebe misst sich daran, wer wie viel Hektar hat. Je mehr Hektar ich habe, desto bedürftiger bin ich in der Logik heute. Das ist eine gewisse sarkastische Darstellung, aber das ist die bittere Realität. Herr Straubinger erklärt uns gleich, warum der 3000 Hektar Betrieb mehr Geld braucht. Das wird er uns jetzt gleich erklären. Nein, das Geld muss dahin zu den bäuerlichen Betrieben, die eben die Landschaft pflegen, die eben den Mehrwert, den die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Gesellschaft will, machen. Ich halte auch nichts davon, was immer wieder gemacht wird, auch gerade von Frau Klöckner in jeder Rede gemacht wird, die Verbraucher verantwortlich zu machen. Die Verbraucher können sich nur bewusst entscheiden, wenn es eine bewusste Kaufentscheidung gibt. Wir haben doch gerade gehört, was die Grüne Woche macht. Die Grüne Woche zeigt im Grunde heile Welt. Natürlich.
Nein.
Die Realität, wo ist eine andere. Und Verbraucherinnen und Verbraucher sind ja nicht dumm. Die wissen, dass sie eine heile Welt vorgeführt bekommen, die es nicht gibt. Wenn sie das Produkt sehen sie glückliche Kühe auf der Weide. Mhm. Die Kuh ist aber in der Regel gar nicht mehr selbstverständlich auf der Weide. Sie sehen Hühner, die draußen auf der Wiese rumlaufen. Sie sehen Schweine, die einen Ringelschwanz haben und im Stroh spielen. Die Schweine sind nicht, in der Regel nicht auf Stroh und haben auch keinen Schwanz mehr. Der ist ihnen nämlich amputiert worden.
Das wissen Verbraucher.
Von daher hat Politik hier den Rahmen zu setzen. Politik
wir
ist entscheidend.
Ja,
und
die kleinen Betriebe.
Das muss klar gemacht werden. Auch der Bundeshaushalt gibt nochmal 6,5 Milliarden. Die Gesellschaft will hier endlich Antworten haben. Die Gesellschaft will endlich Antworten haben, wo mehr Insektenschutz mit dem Geld passiert. Die Gesellschaft will endlich Antworten haben, warum mit dem vielen Geld es nicht möglich ist, das Grundwasser zu
schützen. Herr Ossoff, Sie haben einen Punkt gemacht. Jetzt ganz kurz. Herr Straubinger darf antworten, dann kurz noch Herr Wolfschmidt und dann wieder Hörer. Also kurz bitte Herr Straubinger.
Wir unterstützen ja die kleinen Betriebe in dem Sinn, dass wir die 40 Hektar Betriebe eine höhere Flächenprämie gewähren als wie die größeren Betriebe. Zweitens ist es so, dass es eine Diskrepanz gibt, auch in Deutschland und auch von Rot-Grün und linken Regierungen in Ostdeutschland, die wenden sich gegen die Degression und die treten ein, dass die Flächenprämien gleichmäßig verteilt werden, wurde jüngst erst getan. Also da hat der Fritz Ossendorf viel zu tun, auch in seinen eigenen Reihen eine Klarheit herbeizuführen, von wegen Unterstützung kleiner Betriebe, wie es der Fritz Ossendorf hier vorzugaukeln versucht.
Gut, ich heiße Friedrich, aber ist egal.
Jetzt noch bitte zur der Fairheit halber, Herr Wolfschmidt.
Also wir stellen fest, dass die Agrarpolitiker jedenfalls mehr Redezeit bekommen als ich. Ganz kurz für die historische Wahrheit, Herr Ossendorf. Ich bin in einigen Punkten bei Ihnen, aber die Nichtbegrenzung der Flächenprämie auf 100 Hektar wurde von der rot-grünen Bundesregierung, namentlich von Renate Künast, gemeinsam mit dem britischen Kollegen damals gegen Agrarkommissar Fischler durchgedrückt. Und das hat dazu geführt, dass wir eine Situation haben, wie wir sie jetzt die letzten 15 Jahre gesehen haben. Die großen Betriebe bekommen mehr und die kleinen bekommen weniger. Nämlich es geht im weitesten Sinne nach der Fläche. Und wenn man das mal auf die Arbeitskraftsubventionierung umlegt, dann ist es tatsächlich so, dass natürlich ein kleiner Betrieb gemessen an der Arbeitskraft, die er einsetzt, viel weniger Steuergelder bekommt als ein großer. Und man möge sich das vor Augen halten. Agrarstatistik, das ist jetzt genommen aus dem agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung 2019, Ende Oktober vom Kabinett verabschiedet. In der Größenordnung der Betriebe, die zwischen 500 und über 1000 Hektar liegen, das sind die ganz großen Betriebe in dieser Republik, hängt die Arbeitskraftsubventionierung zu zwei Dritteln bis zu drei Vierteln an Steuergeldern. Das muss man sich einfach mal verdeutlichen. Diese Betriebe werden am meisten subventioniert. Das hat auch natürlich zu der ganzen Agrarspekulation geführt. Aber das Werk, die Entscheidung, die das ins Werk gesetzt hat, da waren leider eben auch die Grünen beteiligt. Das konnte man vielleicht nicht absehen. Die Grünen wollten unbedingt ihre damalige Agrarwende durchbringen, nämlich das Ziel 20% Ökolandbau ist ja krachend gescheitert. Und wenn es geglückt wäre, wäre es auch keine Agrarwende gewesen, weil immer noch 80% konventionell gewesen wären. Wo wir dringend hin müssen, ist uns klarzumachen, wenn wir schon öffentliche Gelder, Steuergelder einsetzen für die Landwirtschaft in Europa, jedes Jahr bislang jedenfalls knapp 60 Milliarden, seit der Jahrtausendwende über 1000 Milliarden Euro an Steuergeldern. Mir fällt kaum ein Wirtschaftszweig ein, der so stark subventioniert wurde mit einem Ergebnis. Und das hat vorhin ja auch die Frau Wosnitzer, die Milchbäuerin, gesagt, mit dem Ergebnis, dass wir weit davon entfernt sind, zufrieden sein zu können. Das ist meine Kritik an Herrn Straubinger. Sie hören sich für mich an, bei allem Respekt, Herr Straubinger, und Sie sind ja ein Fachmann, so an wie die Bauernverbandsfunktionäre, die die ganze Zeit so tun, als sei eigentlich alles ganz in Ordnung. Das Gegenteil ist der Fall und der Bauernverband, der hier noch nicht zur Sprache gekommen ist, spielt eine ganz, ganz schlimme und ungute Rolle bei der Situation, in der die meisten Landwirte stecken.
Sagt Herr Wolfschmidt von Footballstein, jetzt muss ich kurz dazwischen gehen,
Herr Straubinger,
ja, wir kommen auf den Bauernverband gleich nochmal zu sprechen, aber ich würde gerne jetzt nochmal einen Landwirt mit in die Sendung holen, nämlich Herrn Faber. Er ist Landwirt aus dem Saargau. Herr Faber, Ihr Beitrag bitte.
Ja, guten Morgen in die Runde. Markus Faber, mein Name. Ich bin Landwirt in einer extensiv geprägten Mittelgebirgsregion Und die Proteste aus unseren Reihen in den letzten Wochen, die beschränken sich eigentlich darauf, dass wir über das ganze Land, egal wie intensiv, wie ist die Viehdichte in den Regionen, findet man intensiven Gemüsebau. Es wird immer mit gleichen Auflagen und gleichen Beschränkungen für uns Landwirte gedroht oder argumentiert. Am Ende wird es in unserer Region so laufen, dass die Viehhaltung ganz verschwindet, obwohl wir schon sehr wenig Vieh haben, wenn wir genauso behandelt werden wie Vechta Kloppenburg zum Beispiel. Und das Thema Preisgestaltung, natürlich wird sich immer ein Markt herausbilden, und solange die Märkte über die Freihandelsabkommen für Produkte mit niedrigen Standards geöffnet bleiben, vor allem das Mercosur-Abkommen wird dazu führen, müssen wir auf Dauer Wege finden, wie wir die Landwirtschaft für die Standards hier entlohnen. Und dabei muss ich sagen, in der letzten Woche wurde politisch ein Kohleausstieg beschlossen, den lässt man sich gerne 50 Milliarden kosten. Die Frage, was will die Bevölkerung oder der Staat sich kosten lassen, wenn die Landwirtschaft nicht zum Lebensmittel produzieren, sondern zum Wasserschützen und Insektenschonen gebraucht wird. Und man sollte vielleicht über diese Wege das zweiteilig diskutieren.
Herr Faber, wir haben aber gerade ja schon auch die Summen gehört. Allein 6 Milliarden fließen pro Jahr zurück an die Bauern, die deutschen Bauern jetzt über Brüssel. Der Agrarhaushalt ist noch immer der größte mit 50 Milliarden in der EU. Also ist da nicht sowieso schon unglaublich viel Geld geflossen in die Branche?
Das wird vielleicht unter falschen Maßstäben verteilt.
Mhm. Okay, also Sie sagen, aber Sie würden schon sagen, das Geld, was sozusagen da ist, reicht schon aus?
Nein, das reicht nicht aus, wenn wir gegenüber dem Weltmarkt unsere gesamte Produktion extensivieren sollen. Wir haben als Landwirte kein Problem damit, mit weniger Dünger, Pflanzenschutzaufwand einen geringeren Ertrag zu erwirtschaften. Aber der Markt muss das über den Preis hergeben. Mhm. Wenn wir am Ende das gleiche wirtschaftliche Ergebnis damit erzielen, ist das in Ordnung. Aber es kann nicht sein, dass wir dann gegen Genmais, der aus Südamerika importiert wird, mit unserem Futtergetreide konkurrieren müssen.
Sagt Herr Faber, danke schön dafür. Und da würde ich gleich noch eine Hörerin jetzt in die Sendung holen, Frau Knöfel aus Dresden.
Ja, hallo.
Hallo, Frau Knöfel, Ihr Beitrag bitte.
Ja, hallo. Mein Vorredner hat mir, ja jetzt, bin ich zu hören?
Ja, Sie sind zu hören.
Ja, okay, weil ich jetzt leise geschaltet habe. Hat mir jetzt schon etwas weggenommen. Meine große Frage ist, die mir keiner beantworten kann, warum müssen wir als relativ global gesehen kleines Deutschland die Nummer 3 in der Schweineproduktion sein? Wir sind ein flächenmäßig relativ kleines Land. Warum muss das irgendwie sein? Wir machen unsere Böden kaputt, wir machen unser Grundwasser kaputt. Und warum müssen wir die halbe Welt mit Schweinefleisch beliefern? Und vor allen Dingen von Schweinen, die wie die behandelt werden, brauchen wir nicht weiter auszubreiten, ist bekannt. Und wir könnten doch mal eine Auszeit, man kann immer wieder auf den Weltmarkt zurückkommen. Warum müssen wir wirklich so groß sein? Die Bevölkerung, man merkt es doch immer mehr an Biomärkten, an sonstigen Dingen, die Bevölkerung hat eine gewisse Bereitschaft. Aber wenn ich wirklich diese Riesenbetriebe und dieses Geld, was dort auch reinfließt, ich kann es einfach nicht begreifen, warum müssen wir Nummer 3 sein? Das ist eigentlich meine, wir können doch auch Nummer 20 sein oder was weiß ich. Und ja, das ist eigentlich meine Frage und das regt mich furchtbar auf.
Sagt Frau Knöfel, Dankeschön dafür. Das gebe ich jetzt gerne mal in die Runde. Und wer auch immer sich angesprochen fühlt, also ja, die Zahlen,
glaube,
auch, vielleicht noch ganz kurz noch dazu. Der Bauernverband, der ja eben auch schon hier angesprochen worden ist, setzt ja auch sehr stark auf diese Expansionsstrategie, hat das ja immer auch unterstützt. Also insofern spielt der Bauernverband da ja auch eine wichtige Rolle. Aber jetzt nochmal, warum muss Deutschland auf den Weltmärkten so präsent sein?
Wir sind ja großartig unterwegs, aber es ist ein falscher Eindruck entstanden, dass wir dies alles nur mit Fleischproduktion tätigen. Der größte Exportartikel in den Agrargütern ist bekanntlich der Kaffee aus Deutschland. Der wird zuerst eingeführt, wird bei uns geröstet und dann wieder in die Welt verkauft. Das zeigt sehr deutlich, dass wir nicht mit unseren einheimischen erzeugten landwirtschaftlichen Produkten hier die Weltmärkte überschwemmen, sondern letztendlich viele andere Dinge aufgrund der Weiterverarbeitung auch einen großen Exportanteil an Agrarproduktion auch mithaben. Mhm. Wenn jetzt beim Schweinefleisch dieser Eindruck entsteht, dann entsteht deshalb, weil in China hier die Schweinepest ausgebrochen ist, die afrikanische Schweinepest, und dort der halbe Bestand gekeult worden ist, der aber mit dem europäischen Maßstab überhaupt nicht vergleichbar ist. 750 Millionen Schweine gab es in China, 300 Millionen wurden oder mussten geschlachtet oder sind verendet aufgrund der Schweinepest. Deshalb gibt es eine starke Nachfrage und deshalb wird mehr Schweinefleisch aus Deutschland jetzt nach China exportiert. Das wird sich aber wieder verändern.
Sagt Herr Straubinger von der CSU, Herr Ostendorf.
Ich würde gerne weg vom Kaffee da bleiben, wo wir uns eigentlich zu verabredet haben. Was ist mit der Landwirtschaft los? Denn wir erzeugen hier in der Regel keinen Kaffee, werden. Herr Straubinger. Ja. Hier geht es um Schweine, natürlich als wichtigsten Artikel, auch um die Milch. Das sind die beiden großen Exportartikel, die wir aus der landwirtschaftlichen Produktion in die Weltmärkte fluten. Jedes dritte Schwein geht nach China. Teile davon natürlich, kommt Herr Straubinger gleich, aber in der Summe ist es jedes dritte Schwein, weil ja die wunderbare Geschichte immer auch erzählt wird, aber dass die Chinesen will ich schon gleich erzählen, weil die sowieso gleich kommt, die Chinesen angeblich nur das essen, was wir so ungern essen hier im europäischen Markt, sprich Pfötchen, Öhrchen, Schwänzchen. Schwänzchen ist nicht dran, ist abgeschnitten, von daher können wir das schon mal in China nicht liefern. Aber das ist ja auch jetzt weg von der Anekdote. Also jedes dritte Schwein geht nach China. Das ist doch natürlich eine Argumentation. Momentan. Das ist natürlich eine Argumentation, wo ich die strategische Frage stelle. Denn die Chinesen werden irgendwie ihre Schweinepest-Situation, die im Moment akut ist und virulent, werden sie in den Griff bekommen. Was ist denn dann mit unseren Schweinehaltungen in Deutschland, wenn dieser Markt wegfällt, wenn China wieder selber in der Lage ist, ihr Schweinefleisch ausreichend für den eigenen Markt zu erzeugen? Das wird absehbar kommen. Mir fehlt jede Antwort darauf, wenn wir jetzt die Betriebe da reinschicken, für den Weltmarkt, sprich China, sich auszubauen, sich immer mehr auszuweiten. Mir fehlt jede Antwort darauf, wenn wir weiterhin das Futter in dieser Form, hohe Teile des Futters aus den Weltmärkten zu uns bringen. Jeder kennt das Soja-Beispiel aus Brasilien, Argentinien, welche Folgen das dann dort hat. Wir können auch über andere Futtermittel reden, was dann da passiert. Also sprich, wir führen Nährstoffe nach hier ein, um die Schweine zu ernähren und wissen dann, wenn die Schweine gemästet sind und exportiert werden nach China, wissen wir dann nicht mehr, wohin. Das ist ja die Kette. Wissen wir dann nicht mehr, wohin, womit der Gülle hin.
Jetzt würde ich gerne noch
die Gülle, die dann im Übermaß anfällt und wo wir keine Fläche für haben,
sie zu verbringen. Herrn Wolf Schmidt,
da wird ein falscher Eindruck erweckt. Die Schweineproduktion wurde nicht ausgeweitet.
Herr Straubinger, Sie hatten Ihren Punkt gemacht. Ich würde gerne noch Herrn Wolf Schmidt auch noch dazu holen. Herr Wolf Schmidt, die Hörerin hat ja... Es ging um Schweine, aber es ging ja auch um das Grundsätzliche. Ist das quasi sozusagen der Kardinalfehler gewesen, dass man gesagt hat, auch eben in den 70er, 80er Jahren, wir wollen die Landwirtschaft, die europäische Landwirtschaft, die deutsche Landwirtschaft quasi global ausrichten. Wir wollen auf den Weltmärkten eine wichtige Rolle spielen. War das sozusagen ein Kardinalfehler, den man begangen hat und wo man heute sieht, eben zum Beispiel in Form von Klimabelastung, Düngemittel, die das Grundwasser belasten, dass man jetzt den Preis dafür bezahlt?
Ja, nicht in den 70er, 80er Jahren. Sicherlich, da waren die Handelsbilanzen noch aus heutiger Sicht ganz, ganz mickrig. Aber wenn man sich die Entwicklung der vergangenen 15 Jahre anschaut, dann ist der Agrarexport aus der Europäischen Union auf den Weltmarkt eben kontinuierlich gestiegen. Rekord in 2019 übrigens laut Europäischer Kommission. Und das hat damit zu tun, dass man gesagt hat, wie ja in vielen anderen Bereichen auch, Stichwort Globalisierung, wir müssen konkurrieren auf einem Weltmarkt, egal zu welchen Produktionsbedingungen, in welchen Weltregionen auch immer, wir müssen konkurrieren. Und das hat sich dann eben so herausgestellt, da wir natürlich beim Futteranbau oder beim Feldbau nicht mit einigen Gunstregionen der Welt konkurrieren können, schon allein mangels Fläche, hat man sich auf die sogenannte tierische Veredelung immer stärker konzentriert, mit den Folgen, die wir heute sehen in Fechter-Kloppenburg und da, wo eben die großen Tierkonzentrationen sind.
und hat gesagt, wir müssen, das können wir ja gut, wir müssen da auch eben aufstocken. Die Betriebe sind immer größer geworden. Die meisten Schweine werden heutzutage in Betrieben über 1000 Tieren gemästet. Die Schlachtindustrie hat immer weiter aufgestockt. Wir schlachten noch mehr Tiere, als wir selber produzieren.
Aber die kurzum, lassen Sie mich doch mal ausreden.
Lassen Sie mich doch mal kurz ausreden, Herr Straubinger. Die tierische Veredelung ist vielleicht jetzt dieses Jahr zurückgegangen, aber insgesamt auf einem enorm hohen Niveau. Und es gibt ja auch aus Ihren Aussagen kann man ja nicht schlussfolgern, auch aus denen des Bauernverbands nicht, wie Sie sich vorstellen, dass Bauern mit weniger Schweineproduktion zum Beispiel trotzdem ein auskömmliches Einkommen haben sollen. Dafür gibt es überhaupt keine Ideen. Genau das ist das Thema. Mir sagen die Bauern zum Beispiel, die Ferkelerzeuger, die 500 Muttersauen haben, deren Vorgänger mit 100 Muttersauen oder von 100 Muttersauen leben können. Mit 500 kann ich eigentlich schon nicht mehr leben. Ich müsste 1000 haben. Die kann ich aber gar nicht managen, weil 500 kann ich schon nicht ordentlich managen. Das heißt, wir sind in einer Sackgasse, die nicht von den Verbraucherinnen, um das nochmal zu sagen, in irgendeiner Weise induziert wurde, sondern von den wesentlichen Weichenstellungen der Agrarpolitik und des Bauernverbands.
Jetzt würde ich gerne noch Herrn Laurenz noch mit in die Sendung holen. Er ist Landwirt aus Lingen. Herr Laurenz, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. In einer Minute bitte Ihr Beitrag.
Ja, moin aus Lingen. Laurenz Pott mein Name. Ja, was ich im Vorfeld angemerkt habe, Teil haben meine Vorredner schon vorweggenommen. Und zwar ist, dass jeder Landwirt nicht die Größe sucht, sondern die Freude an der Arbeit eigentlich behalten möchte. Und wenn ich mich intensiver mit Tieren oder mit meinen Produkten auseinandersetzen kann im Einzelnen, macht das mehr Spaß. Schweine war das Thema. Die habe ich persönlich selber nicht, aber habe jetzt mitbekommen, dass vor kurzem durch die Schweinepest in China und den daraus resultierenden Preisanstieg für das Schwein an sich in Deutschland die Verarbeiter anscheinend darauf drängen wollten oder gedrängt haben, Importfleisch aus den USA wieder zuzulassen. Und das ist so ein Teil meines Aspekts. Wir können über die Verbraucher schimpfen oder nicht schimpfen. Für mich trifft den Verbraucher keine Schuld. Es ist einfach der Handel und das verarbeitende Gewerbe, was diesen Billigdruck erzeugt. Wir können, und ich glaube, ich spreche da für die meisten meiner Berufskollegen, wir können gerne weniger produzieren, mit wesentlich mehr Freude und mit weniger Druck, wenn wir eine Sicherheit haben, aber die haben wir nicht. Und Mercosur ist das Totschlagargument und Beispiel für alle Sachen. Bayer und BASF dürfen Chemie exportieren, Chemie, was hier gar nicht mehr eingesetzt werden darf, und es dürfen dann Produkte wieder importiert werden, Agrarprodukte nach Europa, die sogar noch Rückstände aufweisen von Sachen, wo wir deutschen Bauern, weil es auch verboten ist, null haben dürfen.
Herr Laurenz, ich muss Sie leider unterbrechen, weil wir laufen jetzt gleich in die Nachrichten rein. Herr Wolfschmidt, an Sie auch nochmal die Frage. Am Anfang der Sendung hatten wir ja auch über die Bauernproteste gesprochen. Entzündet hat sich ja der Streit auch am Agrarpaket der Bundesregierung. Da geht es ja um strengere Vorgaben für Düngung und auch das Ausbringen von Pestiziden. Muss man fairerweise nicht auch sagen, dass die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner schon auch die Zeichen der Zeit ein Stück weit erkannt hat?
Also selbstverständlich hat sie die Zeichen der Zeit erkannt, und vor allen Dingen hat sie erkannt, dass die Europäische Kommission mit Strafzahlungen droht, die demnächst fällig werden, wenn wir die Düngeverordnung nicht umsetzen, nämlich 800.000 Euro pro Tag, wenn ich es richtig weiß, ab März.
Genau.
Das ist schon mal erstmal eine Hausnummer, und an die Adresse der Bäuerinnen und Bauern gerichtet. Da möchte ich zum einen festhalten, ich finde die Beiträge, die wir heute gehört haben, sowohl von der Milchbäuerin Frau Wosnitzer als auch von dem Kollegen aus Lingen, ganz bemerkenswert differenziert, und sie weisen in eine Richtung hin, die in der Debatte meines Erachtens unterrepräsentiert ist, nämlich, dass die Bäuerinnen und Bauern viel weiter sind als die Verbände ganz offenbar in ihrer Analyse. Deswegen die Bauernproteste haben sicherlich eine Berechtigung, aber was den Umweltschutz und die Umweltschutzauflagen anlangt, muss man ganz klar sagen, liebe Leute, wir müssen sowohl die Bodenfruchtbarkeit ins Auge nehmen, wir müssen Grundwasserschutz machen, wir müssen Biodiversität verbessern und schützen. Und wenn wir das nicht tun, werden wir alle irgendwann nichts mehr haben, auf dem wir noch irgendwas produzieren können. Deswegen muss das sein. Aber der Anrufer aus Lingen hat ja auch darauf hingewiesen, der hat darauf hingewiesen, dass wir sicherlich die Betriebe im Einzelnen genauer angucken müssen und die Betriebssituation. Und das fehlt mir völlig in der Agrarpolitik. Dass man nicht Maßnahmen
sich überlegt, die betriebsgenau angepasst werden. Dazu müsste man natürlich auch seitens der Landwirtschaft bereit sein, Transparenz über das, was auf den Höfen
erzeugt.
Darf ich bitte zu Ende sprechen? Dazu müsste man seitens der Landwirtschaft bereit sein, Transparenz über das, was auf den Höfen passiert, herzustellen, sei es bei dem, in Sachen Tierschutz oder eben auch in Sachen Pflanzenschutz. Wenn man das tut und dann entsprechend angepasste Instrumente anwendet, dann kann man die gesamte Landwirtschaft ökologisieren und kann das, was wir brauchen, nämlich über 90% der Agrarflächen in der Europäischen Union so bewirtschaften, dass es insgesamt umweltfreundlicher stattfindet und dass die Bauern trotzdem davon leben können. Und das müssen Ziele sein, die, denen man sich widmet und die man ganz oben auf die Agenda setzt.
Herr Straubinger hatte sich ja schon zu Wort gemeldet. Herr Straubinger, ganz kurz nochmal zur Düngemittelverordnung, weil das ist ja im Augenblick ein ganz großes Thema auch für die Landwirte. Da geht es ja letztlich um die hohe Belastung des Grundwassers mit Nitrat, ausgelöst eben vielerorts durch den übermäßigen Einsatz von Gülle. Die Bundesregierung will das ändern, muss das ändern. Das hat Herr Wolfschmidt gerade gesagt, sonst drohen Strafzahlungen. Aus Bayern ist aber jetzt zu hören, dass man schon überlegt, diese Düngemittelverordnung zu stoppen. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich?
Jetzt muss ich mich entschuldigen, ich konnte vorher nicht der Diskussion teilnehmen. Jetzt weiß ich nicht, was gesprochen worden ist.
Ja,
weil wir eine Unterbrechung hatten.
Ah, okay.
Aber zur Düngemittelverordnung. Hier gibt es Kritikpunkte der Bäuerinnen und Bauern an der Düngemittelverordnung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass in einzelnen Gebieten, in sogenannten roten Gebieten, hier dann nur noch zu 80% des Pflanzenbedarfs gedüngt werden soll. Das ist unrealistisch, das entspricht auch nicht der guten fachlichen Praxis. Und gleichzeitig geht es auch um diese Frage der Herbstdüngung. Wir haben ja eine Aufnahme von Nährstoffen mittlerweile ja bis zum November, weil die Vegetation so lang also auch mit anhält. Und wenn ich Winterungen ansehe, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt des Erosionsschutzes, den wir ja alle haben wollen, dann braucht es auch eine Anfangsdüngung. Das sind im Prinzip die zwei Kritikpunkte, die von den Bäuerinnen und Bauern herangetragen werden. Und da gilt es auch hier, das entsprechend nachzuholen. Mhm. Wir haben Belastungen, aber ich möchte schon feststellen, es ist nicht die Landwirtschaft per se, die die Belastungen an die Umwelt als Einträgnisse bringt, sondern hier gibt es schon viele andere Faktoren auch. Und deshalb brauchen wir ein vernünftiges und breit gefächertes Messstellennetz. Das hat auch die EU in einem Schreiben vom 29. November wiederum angemahnt, dass unser Messstellennetz in Deutschland nicht repräsentativ ist, dass in unterschiedlichen Bundesländern völlig andere Ergebnisse herauskommen, dass es unterschiedliche Ergebnisse gibt, auch zwischen den Landesgrenzen, dass zwischen Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel es Gebiete gibt, die auf der einen Seite ein rotes Gebiet darstellen, über der Landesgrenze hinweg gesehen kein rotes Gebiet sind. Das ist etwas, was die Bäuerinnen und Bauern auch nicht verstehen. Und deshalb braucht man ein repräsentatives Messstellennetz. Das muss erst geschaffen werden und das muss auch mit der EU ausverhandelt werden.
Sagt Herr Straubinger von der CSU ganz
Bestatten
kurz.
Sie auch einen Kommentar.
Genau, von den Grünen, dass Sie das vielleicht auch nochmal dazu nochmal kurz Ihre Sicht der Dinge darlegen.
Ja, ich muss ja immer erst rekapitulieren, wer gerade gesprochen hat. Hier hat gerade Max Straubinger gesprochen, der als Teil der Regierungskoalition Handlungsnotwendigkeiten hat. Es ist richtig, was Herr Wolfschmidt sagt, wenn im Mai keine gültige Nachbesserung da ist. Wir haben ja 2017, hat ja die Regierungskoalition die Düngeverordnung, nicht Düngemittel, sondern Düngeverordnung novelliert. Das hat die EU nicht anerkannt, diese Novelle. Sie hat Nachbesserungen verlangt. Diese müssen im Mai gültig sein, sonst sind in der Tat Strafzahlungen von über 850.000 Euro pro Tag aus dem Steuersäckel erforderlich. Sprich, der Steuerzahler wird in Haftung genommen für Nichthandeln der Politik. Das muss man erklären können. Wenn Herr Straubinger jetzt Kritik anmeldet an dem, was die Regierung nach Brüssel melden will, dann ist das ja schon beachtenswert. Ich kenne das nicht, wenn eine Regierungskoalition Handlungsnotwendigkeiten erfüllt und aufgeschrieben hat, umsetzen will, dann steht man dazu. Hier ist es ja anders. Man sendet eine Handlungsoption aus. Das ist ja im Moment so. Frau Klöckner hat an die Bundesländer einen Vorschlag gemacht. Und man geht gleich in die Opposition zu diesem Vorschlag von Frau Klöckner. Das ist ja auch zu Herrn Wolfschmidts Einlassung zu sagen, dass Frau Klöckner Handlungsnotwendigkeiten erkennt. Ja, sie erkennt, aber sie ist gefangen in den Fängen derjenigen, die alles boykottieren. Und da ist natürlich der Bauernverband ganz vorne zu nennen. Da gebe ich ihm recht. Jetzt, also ich glaube, kurz gesagt, dass wir hier einfach uns mal vernünftig arrangieren sollten. Das macht es im Moment so schwer, die Politik. Es ist klar, dass diese Düngeverordnung, so wie sie ist, von der EU-Kommission nur akzeptiert wird, wenn das, was jetzt versandt worden ist, durchgeht und nicht sofort wieder bekämpft wird. Bayern bläst hier die Backen auf und sagt, wir lehnen das ab. Das werden sie nicht durchhalten. Das wird mit der EU-Kommission nicht zu klären sein.
Sagt Herr aber Ostendorf, der Herr Ostendorf von den Grünen, ganz, ganz kurz, jetzt würde ich gerne an dieser Stelle noch mal Hörer mit in die Sendung holen. Und wir fangen an mit Herrn Kopenhagen. Er ruft an aus St. Augustin. Herr Kopenhagen, bitte Ihr Beitrag.
Ja, hallo, guten Morgen. Und zwar möchte ich Kritik äußern gegenüber die Bauernproteste und die Entwicklung der letzten Monate. Und was ich dort erkenne, ist eine Art Realitätsverweigerung. Ich sehe, dass die Bauern gefühlt irgendwie noch so leben wie vor 100 Jahren. Das heißt, mit der Erwartungshaltung, wir ernähren Deutschland. Aber wenn ich sehe, wie viele Lebensmittel weggeworfen werden, kann ich das nicht so ganz glauben. Und wenn ich auch sehe, wie viele Luxus-Lebensmittel...
Können doch die Bauern nichts für.
Darf Herr Kopenhagen bitte noch seinen Punkt machen? Herr Kopenhagen, bitte.
Ja, also... Wenn dann halt eben noch die Luxuslebensmittel hergestellt werden, wie zum Beispiel Eier, Milch, Fleisch, das ist ja klar, dass es überflüssig ist. Ne? Das braucht kein Mensch. Also habe ich erst recht wesentlich weniger Verständnis, dass man da quasi Unmut hat. Und was ich halt auch absolut nicht nachvollziehen kann, sind halt diese direkten Anfeindungen der Landwirte gegenüber jegliche Form von Kritik. Das sehe ich halt im Internet ganz krass, aber auch anderswo auf Demonstrationen. Und das finde ich ist in jedem Fall eine starke Negativentwicklung.
Sagt Herr Kopenhagen aus St. Augustin, danke für diesen Beitrag. Und dann würde ich gerne noch Frau Nölting zu Wort kommen lassen. Sie ruft an aus Lübeck. Frau Nölting.
Ja, guten Morgen. Für mich klingt oft alles so, als ob man einen immer versucht, jetzt irgendwelche Schuldigen zu finden. Es geht mit den Landwirten bzw. Bauern los, dann geht es in die Politik, dann kommt die Vermarktung dran und dann der dumme Verbraucher, der im Endeffekt noch am wenigsten dafür kann. Denn es geht eigentlich immer um eine riesige Menge Geld. Es soll jetzt Geld verschoben werden, weil der Druck aus der EU kam. Die Umwelt und die Bedingungen. Deutschland erfüllt es nicht. Die jahrzehntelange Entwicklung in der Landwirtschaft, bei den Bauern, ging doch dahin, dass die Arbeitskräfte abwanderten, dass niemand mehr in der Landwirtschaft arbeiten wollte. Es gab andere, bessere, lukrativere Jobs. Die Maschinen wurden vergrößert, die Felder wurden vergrößert. Es gab nur noch eine Anbaufrucht statt der Diversität, die wir heute fordern. Für mich als Verbraucher bedeutet das, ich kann keine einzige Bohne aus Deutschland mehr finden. Ich kann keine Linsen finden. Alles kommt aus China. Das Einzige, was wir hier haben, würde uns in der Diversität überhaupt nicht ernähren können. Und da muss für mich genauso eine jahrzehntelange Veränderung entstehen in der Anbaufrucht, wie es sich zu diesen regionalen Riesenflächen praktisch entwickelt hat. Die Arbeitskräfte gehen nicht in die Landwirtschaft. Wie viele wunderbare Arbeitsmöglichkeiten es dort gibt, die unheimlich schlecht bezahlt werden. Viele Biohöfe arbeiten mit Behinderten. All diese Sachen, es gibt so viele einfache Jobs und die auch Freude machen können, aber sie werden nicht bezahlt. Wir haben die großen Wanderarbeits-, ich nenne das einfach so, Wanderarbeitsbewegungen aus Polen gehabt, auf die Spargelfelder, auf Ernten und so weiter. Und wenn es aber einem anderen Land dann etwas besser gibt, ist auch das passé. Dann muss man wieder eine neue Umschichtung armer Arbeiter erfinden. Da liegt für mich auch beim Bewusstsein der Verbraucher, was bedeutet es eigentlich, eine Porridge-Stange zu kaufen? Ist das nur das Kaufhaus? Man geht rein, will Nahrung und wieder raus. Da ist etwas so schief gelaufen und alle vier haben recht. Die Politik hat recht mit ihrem Druck. Den stellt sie aber nicht dar. Die Bauern haben recht. Sie können nicht von diesen riesigen Maschinen loskommen. Sie haben da investiert. Das sind Werte. Das wird nicht dargestellt.
Frau Nölting, jetzt, ich glaube, Sie haben Ihren Punkt gemacht. Ich würde das gerne mal auch an die Runde weiterreichen und vielleicht mit Herrn Wolfschmidt dann nochmal anfangen. Nochmal, also ich glaube, wir sind uns weitgehend einig, dass wir sagen, ja, die Politik ist jetzt mal zuerst gefordert, der Verbraucher kann da wirklich nur bedingt was ausrichten. Auf der anderen Seite, es gibt ja die gewisse Wahlfreiheit an der Theke auch, aber wenn man sich mal anschaut, was die Menschen konsumieren, da ist zum Beispiel beim Fleisch, habe ich mal nachgeschaut, die Zahlen sind nur 2% vom Ökohof. Bei Obst und Gemüse ist es immer noch unter 10%. Also auf der anderen Seite wird gefordert, wir brauchen eine Umstellung, was ja auch hieße, die Lebensmittel würden vielleicht deutlich teurer, wenn man eben nur noch produziert, was zum Beispiel die Böden hergeben, was die Fläche hergibt. Also tun sich da nicht auch viele Widersprüche auf und dass gerade die Politik vielleicht auch zurückscheut davor zu sagen, wir wollen ganz groß an den Stellschrauben drehen, weil das dann eben auch Preissteigerungen zur Folge hätte.
Na, davor scheut sich Politik sicherlich. Das ist sicher richtig. Und wir hatten das ja schon gehört zu Anfang der Sendung, dass eine große Errungenschaft der europäischen Landwirtschaft ist, dass alle genug zu essen haben. Und das war ja nicht immer so. Was man sagen muss, ist, und da hat die Hörerin gerade darauf hingewiesen, implizit, wir haben natürlich, was die Fruchtfolgen anlangt, freundlich formuliert, ziemlichen Nachholbedarf. Ja, das ist schon ziemlich schwierig für die Böden. Und dadurch ist natürlich der Landwirt auch umso stärker abhängig von Agrarchemikalien, um gegen Schädlinge vorzugehen. Man könnte sicherlich über entsprechend intelligente Fruchtfolgen da ganz viel Herbizideinsatz zum Beispiel verringern, je nach Lage. Das ist alles eigentlich bekannt, aber Politik adressiert das aus meiner Sicht nicht richtig. Und es ist schön zu reden, die Situation hilft insbesondere den jungen Bäuerinnen und Bauern nicht, die noch eine ganze Arbeitsbiografie vor sich haben. Also wenn wir irgendetwas aus den Protesten, die wir im Moment sehen und weswegen wir hier zusammensitzen, lernen, dann doch, es ist dringend notwendig, dass diese Gesellschaft, es ist toll, dass es anfängt mit allen Schwächen, aber dass diese Gesellschaft miteinander darum ringt und auch nach Lösungen sucht. Herr Straubinger hat mich ja vorhin gefragt, welche ich vorschlagen kann, da fallen mir etliche ein. Aber nach Lösungen sucht, es geht ja nicht nur um meine oder unsere Vorschläge. Und deswegen der Markt, von dem Sie sprechen, das ist doch einer der deformiertesten, die man sich nur vorstellen kann. Nee. Ich wollte doch, natürlich, aber ich bin jetzt dran. Und ich wollte nur sagen, es gibt ein ganz, ganz beeindruckendes Instrument. Das ist der sogenannte Bürgerrat. Der hat vor kurzem im letzten Jahr getagt über so ganz grundsätzliche Fragen der Demokratie unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten. Moderiert übrigens von Günther Beckstein von der CSU mit ganz beeindruckenden Ergebnissen. Und ich kann nur dringend empfehlen, lassen Sie uns, liebe Bundesregierung, liebes Parlament, lassen Sie uns dieses Instrument nutzen und per Losverfahren repräsentativ Bürgerinnen und Bürger aus allen Berufen, natürlich auch aus der Landwirtschaft, zusammensetzen und diese Leute diskutieren lassen, wie können wir weiterkommen durch entsprechende Diskussionen, aber natürlich auch mit fachlichen Input. Das Modell gibt es und es wird dazu führen, dass wir, da bin ich absolut sicher, eine 10-mal bessere Agrarpolitik am Ende bekommen, mit langfristig positiven Wirkungen, als das, was wir im Moment bekommen und was in Brüssel oder auch in Berlin oder auch in den Landtagen verhandelt wird.
Mhm. Zustimmung, Herr Wolfschmidt, eindeutig Zustimmung. Ich glaube, das ist genau das, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Sie wollen mitreden. Die Bauern und Bäuerinnen leiden darunter. Ja, zugestanden, Herr Kopenhagen, das ist so, was Sie gesagt haben. Bauern und Bäuerinnen befinden sich leider, sind sie hingeführt worden in einer Wagenburg der Selbstvergewisserung. Die Gesellschaft wird oftmals als feindlich außen, außerhalb der Wagen, wo ich wahrgenommen, das muss aufhören. Wir müssen uns aufeinander zubewegen, miteinander austauschen. Ich glaube, dieses läuft an. Ich sehe es genauso wie Herr Wurschmidt, dass es anläuft, dass wir uns in diese Phase jetzt bewegen. Das merkt man, dass wir hier miteinander ins Gespräch kommen wollen. Was kann man tun? Und das ist, wir haben, glaube ich, sehr klar rausgearbeitet, wo überall die Schwächen liegen, wo gearbeitet werden muss. Und wenn wir uns unvoreingenommen dahin bewegen und endlich aufhören, irgendwelche Scheinfakten zu kreieren, sondern die Wahrheit der Wahrheit ins Auge blicken, glaube ich, haben wir eine Zukunft für die Landwirtschaft. Da können wir unsere jungen Bauern und Bäuerinnen für begeistern. Die wollen das auch. Die leiden doch auch darunter, dass sie nicht genügend sich austauschen können, ihre Wünsche, ihre Vorstellungen, ihre Lage nicht schildern können. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und wir merken das ja, weil wir haben es satt bei dieser Bewegung alle 10 Jahre. Diese Bewegung wird nicht kleiner, sie wächst, sie wird immer mehr, sie umfasst immer mehr Bürgerbewegung auch. Und hier findet das ja genau statt. Frau Wossny hat es am Anfang als Milchbäuerin ja geschildert. Was ist denn das für ein Prozess, dass eine Milchbäuerin aus Nordfriesland jedes Jahr in Berlin mit demonstriert? Da muss man doch erstmal sagen, so sieht es aus. Da ist der Wunsch der Bauern und Bäuerinnen mitzumachen.
Aber lieber Kollege Ostendorf, wir diskutieren ja ständig die Landwirte mit den Verbrauchern und sie orientieren sich auch an dem Verbraucherverhalten und was der Verbraucher wünscht.
Die Ministerin hat nichts anderes getan. Ministerin Klöckner hat nichts anderes getan, als uns auseinanderzutreiben. Das darf man doch mal sagen. Jede Rede war auseinandertreiben.
Herr Ostendorf, ist ja nicht wahr.
Natürlich hat sie das gemacht. Bei der Eröffnung der Grünen Woche hat sie mit dem Finger auf die anderen Bürgerbewegungen gezeigt.
Herr Ostendorf, die Frage ist, was erkenne ich an, auch mit in der Diskussion? Und da steht doch außer Zweifel, 90% der Lebensmittel werden über die konventionelle Landwirtschaft erzeugt. Rund 10% werden über die Biolandwirtschaft erzeugt. Das ist gleichberechtigt und jeder hat letztendlich seine Marktchancen. Nur immer dann aber der konventionellen Landwirtschaft abzusprechen, sie würden nicht tierschutzgerecht arbeiten, sie würden nicht ackerbaulich falsch arbeiten, wie es gerade auch der Herr Wolfschmidt getan hat. Wir haben eine Fruchtfolge das haben wir sogar staatlich vorgeschrieben, auf den Agrarmaßnahmen, dass ich letztendlich immer wieder andere, nicht nur Mais, sondern Mais, Weizen, Zuckerrüben und Wintergerste und sonstiges und Raps ansehe und das in einer Fruchtfolge, was auch ackerbaulich unbedingt vernünftig und richtig ist.
Das ist auch ausbaufähig,
da sind wir ganz am Anfang. Das aber trotzdem ja nicht hilft, dass es trotzdem Düngemitteleinsatz geben muss, um gute Erträge auch zu erzielen und dass ich einen vernünftigen Pflanzenschutz tätige, wobei wir so große Fortschritte mittlerweile erreicht haben. In 2018 ist der Pflanzenschutzmitteleinsatz um 9% zurückgegangen. Die glyphosathaltigen Mittel sind um 25% weniger eingesetzt worden. Das sind doch Erfolge in der konventionellen Landwirtschaft und man soll nicht so tun, dass in der Biolandwirtschaft keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden würden.
Ich würde
auch dort findet Pflanzenschutzmittel und Düngung statt. Also hier sollte man nicht diese Gegensätze ständig aufstellen. Und das ist ja mit das Entscheidende, um damit mit den Verbrauchern auch vernünftige Lösungen zu bekommen. Und der Landwirt kann nichts dafür, wie es letztendlich vorhin der Vorredner mit dargelegt hat, gegen die Lebensmittelverschwendung. Das hat allein der Verbraucher letztendlich zu tun.
Herr Straubinger, ich würde Ihnen gerne eine konkrete Frage nochmal stellen. Das taucht ja auch mehrfach in der Sendung auf, dass man eben die Subventionen entkoppelt von der Fläche ein Stück weit und eben an andere Kriterien stärker bindet, zum Beispiel Einhaltung von Umweltstandards, Grünstreifen und so weiter. Ist das ein Vorschlag, den auch die CSU, den Sie unterstützen würden?
Ja, auf alle Fälle. Wir haben ja, wir müssen hier in der nationalen Politik darüber nachdenken, dies besser und stärker zu fördern, was sozusagen unter besseren Umweltschutz hier verstanden wird. Und Bayern ist hier führend in den Kulturlandschaftsprogrammen. Ich glaube, fast 50% der Bauern nehmen an Kulturlandschaftsprogrammen mit teil, die der bayerische Landeshaushalt mit unterstützt. Und das ist meines Erachtens auch der richtige Weg. Da könnten sich manche rot-grün regierten Bundesländer eine Scheibe davon abschneiden.
Und warum streitest du dann weiter für
Flächensubventionierung? Wir haben im Übrigen auch den größten Bioanteil mit den Bayern gegenüber allen anderen Bundesländern.
Jetzt noch die Frage würde ich gerne geben an Herrn Ostendorf und dann nochmal Herr Wolfschmidt. Herr Ostendorf, wir verhandeln ja jetzt auch in den nächsten Monaten über die Finanzierung der Agrarpolitik. Da geht es natürlich auch um die Ausrichtung. Wird das am Ende nicht doch alles in Brüssel entschieden? Bitte nicht zu lange die Antwort.
Natürlich wird das in Brüssel entschieden, aber Deutschland kommt absehbar in die Ratspräsidentschaft und alle in Brüssel gehen davon aus, das hören Sie auch überall, dass in der deutschen Präsidentschaft entschieden wird, wie die nächsten Jahre es in Brüssel weitergeht. Also die Nationalstaaten haben hier schon einen hohen Einfluss und Herr Straubinger hat ja darauf hingewiesen, dass er es genauso sieht wie wir, dass wir zukünftig Umweltleistungen, Naturschutzleistungen, Tierschutzleistungen sehr viel stärker honorieren müssen, weg müssen von der Flächensubventionierung. Nur im Bundestag hören wir das leider nicht. Da streiten CDU, CSU gemeinsam Seite an Seite für weiterhin über 80% der Gelder schmeißen wir raus auf die Fläche. Herr und Ostendorf, das ist unkonditioniert, das
muss auch sein. Keine
noch,
Gelder
und jetzt noch die letzte Frage bitte an Herrn Wolfschmidt, ganz kurz. Die Rolle der Verbraucher haben wir heute auch vielfach thematisiert. Muss der Verbraucher aber auch noch nicht letztlich mehr bereit sein, Lebensmittel mehr zu schätzen und das heißt auch mehr Geld dafür auszugeben? Bitte 30 Sekunden.
Also der Verbraucher gibt so viel Geld aus, wie im Supermarkt verlangt wird. Wenn es im Supermarkt teurere Produkte gibt, dann wird man sich notgedrungen anders orientieren müssen, aber pauschal zu sagen, gebt doch bitte einfach mehr Geld aus, dann wird schon alles gut. Daran glauben wir nicht. Und damit man mir nicht unterstellt, ich sei ein zu großer Freund der ökologischen Landwirtschaft, noch dies. Auch die Tierhaltung in der ökologischen Landwirtschaft hat noch jede Menge Luft nach oben. Es ist also nicht so, dass die sich auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen können. Es gibt überall viel zu tun. Und meine Hoffnung ist, dass die Linie des Bauernverbands, die wir heute ja auch häufiger gehört haben, nicht mehr sich durchsetzt bei der nächsten EU-Agrarpolitik.
Sagt Matthias Wolfschmidt. Er hat teilgenommen für die Verbraucherorganisation Foodwatch. Max Straubinger war dabei von der CSU und Friedrich Ostendorf von den Grünen. Danke an Sie drei. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und Ihre Fragen und Anregungen. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut in die neue Woche.